Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» Weg aus der häuslichen Gewalt. Es ist ein trauriger Rekord. Im letzten Jahr sind in der Schweiz so viele Femizide registriert worden wie noch gar nie. 27 Frauen und Mädchen sind 2025 von ihrem aktuellen oder ihrem ehemaligen Partner oder von einem Familienmitglied getötet worden. Ganz häufig hat die Femizide eine Vorgeschichte. Drohungen, psychische und physische Gewalt. Eine eigentliche Gewaltspirale.
Dann hat er mich einfach bewusstlos gewürgt. Und auch hier, da bin ich im Spital. Und dann hat der Arzt gesagt, schau, du bist schon so manchmal da gewesen. Es gibt so viele, die das Gleiche erleben wie du. Und ich werde dich nicht mehr manchmal behandeln, weil irgendwann bist du nicht mehr da.
Es ist schwierig, aus so einer Spirale wieder rauszukommen. Aber es ist nicht unmöglich. Alex Adegger, normalerweise Host von diesem Podcast, hat im letzten Jahr die Geschichte von drei Frauen aufgeschrieben, die genau das geschafft haben.
Schwierig gemacht, so zu gehen, den ersten Schritt zu eingestehen, dass das, was wir haben, die Beziehung nicht gesungen ist.
Was braucht es, um aus einer gewaltvollen Beziehung zu gehen? Warum schaffen das ganz viele nicht? Über das reden wir heute bei «Apropos» im nächsten Podcast vom Tagesanzeiger der Basel und der Berner Zeitung. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Alex.
Hoi Philipp.
Alex, die Geschichte, die wir heute überschwätzen, tut dich schon lange beschäftigen. Angefangen an dieser zu arbeiten hast du schon, bevor du ans Mikrofon von «Apropos» gewechselt bist. Sag, was ist dein erster Impuls? Warum hast du angefangen, in diesem Thema zu recherchieren?
In erster Linie aus Frust. Und zwar habe ich beobachtet, dass die Medien eigentlich immer dann darüber berichten, wenn es zu spät ist, wenn es ein Femizid gibt. Und dann wird aufgerollt, oh, was ist passiert und wie erfolgreich ist die Frau gewesen und trotzdem ist sie Opfer geworden von einem Femizid. Und dann habe ich mal angefangen, die Zahlen zu suchen von häuslicher Gewalt und festgestellt, es ist wahnsinnig verbreitet. Es hat Dunkelziffererhebungen gegeben, die von einem Fünftel der Bevölkerung reden, die Gewalt in der Beziehung erleben. Das hat mich schockiert. Und darum wollte ich verstehen, wie kommt es so weit und was braucht es, um es zu verhindern? Wie kommen die Frauen aus dem raus, aus einer Beziehung?
Wir haben hier apropos schon ein paar Mal über Femizid geredet. Kannst du jetzt trotzdem noch den Begriff definieren?
Genau, also es gibt keine strafrechtliche Definition, über das reden wir dann, glaube ich, später noch ein bisschen mehr. Man versteht darunter eine Tötung von einer Frau oder von einem Mädchen aufgrund von ihrem Geschlecht. Also das heisst, ein sexistisches Motiv, das zu einer Tat führt. Und in der Gesellschaft ist der Begriff eigentlich so ein bisschen seit dem grossen Frauenstreik 2019 etabliert worden, wo auch der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt recht im Zentrum gestanden ist. Und es ist noch interessant zu beobachten, mittlerweile benutzen den auch erste Polizeikorps in ihren Medienmitteilungen und auch Strafrechtlerinnen.
Der Begriff selbst setzt sich langsam durch. Im Strafgesetzbuch gibt es ihn aber nicht. Du hast es gesagt, warum nicht?
Ja, ist eigentlich nur erstaunlich. Zum Beispiel haben recht viele lateinamerikanische Länder schon einen Straftatbestand von Femizid. Länder wie Spanien und letztes Jahr auch Italien, wo der Entscheid gefällt hat. In der Schweiz hat man das bis jetzt nicht aufgenommen und da gibt es auch recht unterschiedliche Haltungen. Es gibt Forderungen aus feministischen und eher linken Kreisen, die sagen, das müssen wir unbedingt aufnehmen, damit man das auch besser erheben und verfolgen kann. Ich habe aber auch mit Juristinnen geredet, die dagegen halten und sagen, hey, wir haben die vorsätzliche Tötung als Straftatbestand, das genügt, es gäbe auch keinen Nachweis, dass bei Tötungen von Frauen die Täter weniger stark bestraft werden. Und ein Punkt finde ich auch noch spannend, wo Gegnerinnen von einer Aufnahmen ins Feld führen und zwar sagen sie, wenn man jetzt extra für die Tötung von einer Frau einen Straftatbestand machen würde, dann würde ja das irgendwie dem mehr Wert geben als die Tötung von einem Mann. Und darum haben sie jetzt so ein bisschen ein Gleichstellungsfragezeichen.
Mhm. Egal, ob man dafür oder dagegen ist, dass das ein eigener Straftatbestand wird oder soll sein, hat man ein statistisches Problem. Man weiss auch darum nicht, wie viel Femizid pro Jahr stattfindet, oder?
Mhm. Das ist schon ein grosses Problem. Es gibt eigentlich nur eine private Organisation, ein Recherchekollektiv namens Stopp Femizid. Auf die stützen sich die meisten, auch wir zum Teil in der Medienberichterstattung, die relativ zeitnah alle Femizide erfassen. Sie stützen sich auf Polizeirapport, Medienbericht, weitere Quellen, aber es ist keine abschließende Liste. Plus, das Problem ist auch, die Fälle aufzuklären, braucht recht viel Zeit. Also sprich, die 27 zum Beispiel vom letzten Jahr, das ist jetzt eben die vorläufige Erfassung, aber bis man die Fälle untersucht hat und wirklich kann sagen, das ist jetzt eine Tötung von einer Frau gewesen, aufgrund von ihrem Geschlecht, dauert das natürlich Jahre, das sind Verfahren. Und darum ja, herrscht da schon ein bisschen Unklarheit darüber, wie viele sind sie effektiv.
Tut denn der Bund selber gar nicht erfassen?
Der Bund erfasst häusliche Gewalt, also Straftaten im Bereich häusliche Gewalt, heisst es im Jargon. Dort sind zwar auch Tötungen erfasst, aber eigentlich erfasst das nicht unbedingt alles, was man als Femizid versteht. Zum Beispiel der Tod von einer Prostituierten, das fließt dort natürlich nicht hin. Und darum nimmt man die Zahlen jetzt auch nicht als Quelle für die Anzahl Femizid. Was man aber klar sieht in der Erfassung vom Bund, ist, dass andere Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt zunehmen. Körperverletzungen, Tätlichkeiten, Drohungen oder auch Beschimpfungen. Und die Fallzahlen, die steigen seit Jahren.
Und warum steigen die?
Ja, man muss eher sich fragen, warum nehmen sie nicht ab? Also ein wichtiger Punkt ist sicher, die häusliche Gewalt passiert in den eigenen vier Wänden. Sprich, es sieht niemand, der direkt einschreiten kann. Es ist auch sehr lange immer als Privatsache angeschaut worden. Was dort passiert, das geht mich nicht an. Dann fehlt oft auch das Wissen für Betroffene, zum Wissen, ich bin betroffen von häuslicher Gewalt. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe mit vielen geredet, die wirklich sagen, ich habe gar nicht richtig begriffen, dass das eigentlich schon häusliche Gewalt ist. Oder auch nicht wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Und was sehr zentral ist, sind auch traditionelle Rollenbilder, die immer noch vorherrschen. Also die Vorstellung von gewissen Männern, dass eine Frau sich unterordnen muss, dass sie nichts zu sagen hat daheim. Und darum ist es letztendlich auch eine Frage der Gleichstellung. Das sagen recht viele Fachpersonen, unter anderem Petra Siedler, mit der habe ich viel Kontakt. Sie leitet die Bildungsstelle Häusliche Gewalt. Das ist quasi so ein Kompetenzzentrum, das Schulungen anbietet für die Sensibilisierung. Sie hat lange im Frauenhaus Luzern gearbeitet und redet klar von einem Gleichstellungsproblem.
Fehlende Gleichstellung gilt als zentraler Risikofaktor für häusliche Gewalt. Weil es ja bei der häuslichen Gewalt geht es immer auch um Macht. Es geht um Abhängigkeiten, es geht um Handlungsspielräume und letztlich auch um die Frage, wer kann gehen, also wer kann aus der Beziehung gehen und wer nicht. Und solange diese Spielräume ungleich verteilt sind, bleibt häusliche Gewalt als Risiko bestehen.
So eine Femizid kommt ja nicht aus dem Nichts. Das fängt nicht bei Null an. Ganz viele betroffene Frauen erleben vorher eine eigene Gewaltspirale. Und es ist extrem schwierig, aus dieser Spirale rauszukommen, habe ich eben dir gelesen. Du porträtierst drei Frauen, die genau das geschafft haben. Zwei von ihnen werden wir hier im Podcast hören. Und wir fangen mit der Dominik Hodl an. Wer ist sie?
Dominik ist 35, kommt aus Bern. Und sie ist damals Anfang 20, wo sie jemanden kennenlernt, wo ihr das Leben ja relativ lang wird beeinflussen. Sie hat sich damals als relativ rebellisch beschrieben, so mit Anfang 20, und hat von dem Kennenlernen erzählt. Sie war an einer Juso-Demo gegen das Militär und hat dort den Mann kennengelernt, der eigentlich für das Militär gearbeitet hat. Und dort hat sie sich verliebt.
Und dann?
Sind sie zusammengekommen. Sie hat gesagt, sie hat sich sehr schnell ineinander verliebt. Sie hat auch innerhalb von einem Jahr zusammengezogen. Und dann hat es aber relativ früh angefangen, mit so subtilen Gewaltanwendungen. Und das ist etwas, was ganz viele Betroffene erzählen, dass es mit Sachen anfängt, wo man nicht gerade auf den ersten Moment sieht, was passiert. Zum Beispiel eifersüchtiges Verhalten, kontrollierendes Verhalten. Dominik hat erzählt, sie arbeitet im Detailhandel, hat sehr viele männliche Arbeitskollegen. Und ihre damalige Partner wollte immer mehr wissen, mit wem ist sie genau wo war. Und sie hat doch mit dem geflirtet und hat sie recht angefangen, so ein bisschen eingrenzen, auch mit wem sie sich darf treffen. Sie hat auch gesagt, sie hätte sich dann immer mehr angefangen zurückziehen, weil sie sich ja immer irgendwie müssen rechtfertigen. Und dann hat es angefangen mit den Schlägen. Sie hat eigentlich immer dann, wenn sie so ein bisschen ihr rebellisches Ich wieder führen wollen und ihm widersprochen hat, hat er sie geschlagen. Oder sie hat wirklich wörtlich gesagt, er hat mich stumm geschlagen.
Und warum liebt sie bei ihm?
Das hat viele Gründe. Und das fragt sie sich natürlich im Nachhinein auch, warum bin ich nicht gegangen. Und das ist sehr ähnlich bei vielen Betroffenen von häuslicher Gewalt. Sie schämen sich sehr lange, dass sie sich so getäuscht haben über einen Partner. Und sie werden zum Teil halt auch manipuliert.
Es gibt auch nach den Gewalterlebnissen immer wieder schöne Momente. In der Regel, wenn er mich geschlagen hat, habe ich am Tag darauf Blümchen bekommen. Und dann hat man immer das Gefühl, man hängt an dieser an dem Gedanken fest, wie es die ersten Monate waren. es war doch schön und ich will das wieder. Und das macht es schwierig zu gehen.
Und die Scham hat bei Dominik sogar so weit geführt, dass sie die Ärztinnen und Ärzte anlügt, weil sie mehrmals im Spital war.
Dass man die Frage überhaupt stellt, warum geht sie nicht, warum bleibt sie bei dem, ist das eigentlich ein bisschen daneben auch. Als ob sie es wäre, die etwas müsste unternehmen.
Ich glaube, die Betroffenen hätten jetzt gerade recht gefreut, dass du die Frage so stellst, weil tatsächlich sind sie viel mit dem konfrontiert. Auch Schuldzuweisung, oder? Hättest du doch einfach gehen können? Wieso hast du nicht einfach gecheckt, dass er gewalttätig ist? Aber es gibt eben ganz viele Hürden, warum Betroffene von häuslicher Gewalt nicht einfach so gehen können. Es gibt Abhängigkeiten, zum Teil auch emotionale, wie jetzt eben Dominik erzählt hat, oder? Man ist sehr verliebt, man fängt an, sein Umfeld von sich abkapseln und hat vielleicht auch gar niemand anders mehr. Man ist isoliert durch das und eben man hat die Gefühle für die Person. Und eigentlich müssen wir uns als Gesellschaft eher fragen, was braucht es, damit die Frauen gehen können.
Wie hat sie es denn geschafft?
Es war ein recht prägender Moment, wo sie noch gut in Erinnerung hat. Es hat einen Tag gegeben, wo bei ihr alles irgendwie geändert hat. Sie hat nämlich noch mal zum Arzt müssen, nachdem ihr Partner wieder Gewalt angewendet hat.
Dann hat er mich einfach bewusstlos gewürgt. Und auch hier, da bin ich im Spital. Und dann hat der Arzt gesagt, schau, du bist schon so manchmal da gewesen. Es gibt so viele, die das Gleiche erleben wie du. Und ich werde dich nicht mehr manchmal behandeln, weil irgendwann bist du nicht mehr da.
Sie hat mir erzählt, zuerst sei sie recht hässlich, dass der Arzt ihr da so eine Standpauke haltet und findet, hey, du überschreitest da deine Kompetenzen. Aber dann sei sie heimgegangen und sei angefangen zu rattern. Und dann hat sie wirklich den Schluss gefasst, ich muss jetzt gehen.
Und ich habe zuerst noch gedacht, ja, super, was ist das für ein Arzt? Aber als ich näher bin heimgelaufen, und vor allem in den folgenden Tagen, ist mir bewusst geworden, wie recht das er hat. Wenn ich jetzt noch länger bleibe und nicht endlich Hilfe holen oder gehen oder offen darüber reden, dann gibt es mir irgendwann nicht mehr.
Und wie hat sie es denn gemacht?
Sie hat ja mit ihm zusammengewohnt, mit ihrem damaligen Partner, und ist dann zuerst mal zu einer Freundin gezogen. Auch das ist häufig ein Problem bei häuslicher Gewalt. Man hat ja nicht einfach so eine zweite Wohnung, wo man her kann. Sie hat dann mehrere Monate bei dieser Freundin gewohnt und ja, hat sich einfach angefangen, von ihm zu distanzieren. Sie hat dann auch gesagt, sie hat wirklich Jahre gebraucht, um auch wirklich darüber zu reden. Also sie hat dann nach bis nach angefangen, ihre Familie zu informieren, ihre Freunde zu informieren. Und eines Tages hat sie ein Inserat gesehen von einer Gruppe in Bern, die sich treffen wollte, also Betroffene von häuslicher Gewalt, um sich austauschen. Sie hat gesagt, sie hatte so Schiss vor dem Tag, aber sie wollte einfach das irgendwie probieren. Ist dann an das Treffen gegangen und hat es erstmal können, wirklich mit anderen sich vertieft austauschen, was ihnen passiert ist und auch erkennen, es geht auch anderen so. Das hat, glaube ich, sehr geholfen. Und mittlerweile ist das ein Verein, der heisst Sisters Domestic Violence and Abuse. In Bern, die treffen sich regelmäßig und haben jetzt auch Treffen in Zürich und Basel in Aussicht. Und Dominik ist mittlerweile in Politik. Sie ist seit einem Jahr für die SP in Bern Stadtrat und engagiert sich jetzt auch politisch im Thema.
Die Erlebnisse sind ein paar Jahre her. Wie geht es ihr denn heute?
Ich habe sie kennengelernt als eine sehr starke Person, die relativ offen kann jetzt darüber reden kann. Aber sie sagt, es hat lange gebraucht. Es hat Jahre gebraucht, um darüber zu reden. Und gleichzeitig ist sie immer noch verletzlich in diesem Thema. Und das ist völlig nachvollziehbar, weil auf das kommen wir vielleicht später noch, aber so die psychische Gewalt ist die recht lang hängen bleibt.
Und damit wechseln wir zu einer zweiten Protagonistin, die du dich getroffen hast, wo du ihre Geschichte erzählst, das ist Elena. Da sind sich die Geschichten, die von Elena und die von Dominik Hodl, gleichen.
Ja, in vieler Hinsicht. Vielleicht noch zuerst Elena, das ist nicht ihr richtiger Name, um ihn vielleicht klarzustellen. Sie ist noch in einem hängigen Gerichtsverfahren, darum möchte sie nicht mit dem richtigen Namen auftreten. Die Geschichte von ihr und Dominik gleichen sich insofern, dass sie einen ähnlichen Anfang genommen hat. Also auch sie war sehr verliebt, der damalige Partner. Und aber ihr hat es, wie sie sagt, recht subtil angefangen.
Am Anfang war es mehr so ein Eifersuchtsverhalten mit «Du darfst nicht zu fest geschminkt rausgehen, alleine. Du darfst das und das nicht anlegen, wenn ich nicht dabei bin.»
Ihr damaliger Partner hat immer mehr angefangen, ihr Aussehen zu kommentieren. Sie sind viel zu auftakelt und sie hat sich schlecht angelegt. Und irgendwann sind sie übergesprungen in Demütigungen, sie kochen schlecht, sie putzen schlecht. Er hat wie so systematisch angefangen, sie klein zu machen. Und was bei ihr noch der Unterschied ist, sie hat ein Kind aus einer früheren Beziehung und das ist auch zum Druckmittel geworden. Also hat ihr wirklich gedroht, das Kind wegzunehmen, sollte sie sich irgendwie falsch verhalten.
Es hat sich wirklich gesteigert, von mal einmal zuschlagen, bis halt wirklich mit Spitalaufenthalt. Er hat in Kauf genommen, dass ich sterbe. Also es ist bei mir eigentlich von der Verletzung her, hätte ich müssen tot sein, schlussendlich.
Bei dir habe ich gelesen, dass sie die psychische Gewalt fast mehr empfunden als die physisch.
Ja, das sagen noch viele Betroffene, weil die Schläge, die können wir irgendwie einstecken. Natürlich haben die auch zum Teil drastische Folgen. Aber so die psychische Gewalt, die bleibt hängen, weil sich viele klein fühlen. Sie fühlen sich schwach, auch dass sie sich nicht haben können wehren über längere Zeit. Sie sind auch ängstlich, auch noch länger, also auch wenn die Beziehung dann auseinandergeht. Und das hält lang noch.
Die psychische Gewalt ist mir wirklich besonders schwer gefallen, weil das ist, mit dem macht er einen klein und abhängig. Und das hat einfach auch Selbstzweifel ausgelöst. Man kann nicht. Oder es hat einem schon das Gefühl gegeben, dass man vielleicht selber geschuld ist, dass er jetzt ausgerastet ist. Es war eigentlich der schlimmste Teil des Ganzen, der auch lange Nachwirkungen hatte. Ich habe immer gesagt, so die Schläge, das Körperliche, das kann man irgendwie wegstecken. Aber dieses ist so der Selbstzweifel und ja, das nagt an einem.
Wie hat sie aus ihrer Beziehung herausgefunden?
Bei mir war der Ausstieg eigentlich, wo wirklich mein Leben in Gefahr war. Das hat für mich so den Punkt gegeben, so und nicht weiter.
Bei ihr hat es wirklich eine Eskalation gebraucht. Und zwar gerade zweimal, dann, wo sie sich von ihm wollte trennen. Und er ist zweimal bei ihr in der Wohnung aufgetaucht, hat sie zweimal auch körperlich angegriffen und beim zweiten Mal besonders heftig. Sie hat ihn damals darauf angesprochen, dass er ihr noch Geld schuldet und dann sie ausgerastet. Das lässt sich auch nachher in einem Gerichtsurteil noch verfolgen. Er würgt sie damals fünfmal an diesem Abend, er schlägt sie und er sperrt sie in der Wohnung ein, lässt sie nicht raus, er will sie sogar zum Sex nötigen. Und sie kann mit wirklich Glück flüchten zu den Nachbarn, die sie dann aufnehmen und die Polizei alarmieren und die verhaftet ihn dann. Und darum hat es auch eine Strafverfolgung gegeben. Es hat eine Anklage gegeben, unter anderem wegen Gefährdung vom Leben, Körperverletzung, sexuelle Nötigung und auch Freiheitsberaubung.
Das ist noch häufig so, dass der Moment kurz vor oder kurz nach der Trennung der gefährlichste ist, oder?
Ja, das kann man wirklich auch statistisch nachweisen. Man kann wirklich sagen, der gefährlichste Moment von gewaltbetroffenen Frauen ist wirklich kurz vor oder nach der Trennung. Zum Beispiel ein Drittel der Femizide passiert genau in dieser Zeit. Und wir reden auch so ein bisschen von einem Trigger-Effekt. Also gerade Männer, die Vorstellung haben, die Frau gehört mir und die muss mir gehorchen, wenn sie sich dann trennen will, dann kann er das nicht akzeptieren, ist eifersüchtig, befürchtet einen Machtverlust und das kann dann fatal enden.
Fast so, was Elena erlebt hat. Sie ist nachher vor Gericht gegangen. Wie ist das ausgegangen?
Was man muss sagen, vor Gericht gehen braucht wirklich viel Ausdauer. Also ihr erster Gerichtsprozess war über 6 Jahre nach dieser Eskalation. Dazwischen hat sie mehrmals die Wohnung gewechselt. Sie hat immer geschaut, dass ihre Adresse nie öffentlich ist. Ihm ist zwar ein Reha-Verbot auferlegt worden, also er hat nicht in ihre Nähe kommen, aber sie hat dem nicht getraut. Sie hat auch am Abend lang die Möbel vor die Türen gestellt. Also da macht man wirklich viel durch. Und im Sommer 2024 war dann eben der Prozess und das Kriminalgericht, das Zuständige, hat ihre Ex in fast allen Punkten schuldig gesprochen, hat 3 Jahre Haft als Urteil gesprochen, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Gefährdung vom Leben hat das Gericht nicht als erfüllt gesehen und darum zieht die Staatsanwaltschaft und auch Elena ziehen jetzt weiter. Der Sommer ist dann die nächste Instanz dran.
Kommt es denn grundsätzlich häufig zu Gerichtsverfahren in so Fall?
Nein, recht selten. Es gibt Schätzungen, die sagen, 50-90% der Verfahren wegen häuslicher Gewalt werden eingestellt. Und das hat sehr häufig damit zu tun, dass die betroffenen Frauen kein Verfahren wollen. Es gibt viele, die kehren dann gleich zum Partner zurück, weil sie vielleicht auch eine Lösung finden oder weil sie keine andere Möglichkeit haben. Sie sind auch finanziell häufig abhängig vom Partner und darum befürchten sie natürlich einen Verlust der finanziellen Sicherheit. Und viele wollen auch kein Verfahren, weil sie Angst haben, er könnte sich rächen.
Umso erstaunlich reicht, dass die Frauen so offen mit dir geschwätzt haben.
Ja, es hat natürlich auch ein bisschen Vertrauen gebraucht, das man zusammen aufbauen musste. Ich glaube, der Vorteil ist, in dem Text, den ich gemacht habe, kommt noch eine dritte Person vor, die wirklich erst vor wenigen Monaten geflüchtet ist. Und bei ihr hast du schon noch mehr Zurückhaltung gemerkt, auch wie viele Details gebe ich preis, weil dort ist die Angst noch sehr akut, dass etwas passieren könnte. Und bei Dominik und Elena ist es schon lange her. Sie haben schon entweder durch einen Gerichtsprozess oder durch den Austausch mit Betroffenen ihre Geschichte auch schon langsam gelernt akzeptieren. Und darum ist es ihnen auch mega wichtig, das gegen rauszutragen, um vielleicht auch anderen Betroffenen irgendwie ein Alarmsignal zu senden.
In deinem Text habe ich gelesen, dass Petra Siedler, die Expertin, die du zitierst, sagt, das sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie wir über das reden, wie wir mit dem umgehen. Wie genau?
Das betonen eigentlich viele Fachpersonen, gerade aus der Prävention. Es ist insofern ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil man sehr lange immer noch das Gefühl hat, eben, das passiert in den eigenen vier Wänden und das geht niemand etwas an. Und mittlerweile weiss man, es kann sehr wohl helfen, wenn die Gesellschaft heranschaut. Zwar bekommen die Betroffenen schon lange Hilfe durch Opferhilfestellen, die es in der ganzen Schweiz gibt, die aufgebaut werden. Aber viele kennen das Angebot nicht oder sie getrauen sich nicht, dorthin zu gehen. Und manchmal hilft nur schon, einen Spruch mal zu machen oder nachzufragen. Ich habe zum Beispiel noch jemanden kennengelernt, der sehr viel psychische Gewalt erlebt hat in einer Beziehung. Und sie hat mir erzählt, sie sei dann mal im Ausgang gewesen. Und dann hat sie einfach einen wildfremden Typ zu ihr hin und hat gesagt, «Du, die Partner, wie geht das mit dir um? Warum lässt du dir das gefallen?» Und das hat bei ihr plötzlich etwas gekehrt. Es klingt jetzt ein bisschen banal, aber es können manchmal wirklich nur schon einzelne Sätze sein, die dann bei diesen Betroffenen etwas auslösen. Und Petra Siedler, sie schult mit der Bildungsstelle auch diverse Fachpersonen aus diesem Grund. Also sie machen zum Beispiel Kurse bei Hebammen, bei Hauswart, Richterinnen, zum Sensibilisieren für häusliche Gewalt und auch aufzeigen, wie man das ansprechen kann.
Du sagst, wenn man gerade eine Situation sieht, soll man sich auch getrauen, jemanden anzusprechen darauf. Was gibt es sonst noch für Verhaltensweise, die du empfehlen kannst, wenn man irgendjemand vermutet, dass Gewalt im Spiel ist in einer Beziehung?
Ja, also es braucht sicher Mut und ich will da niemandem etwas vorwerfen, wo sich in dem Moment nicht getraut. Das ist mir auch schon so gegangen. Aber was sich sicher empfiehlt, das sagen auch zum Beispiel die Polizei, wenn sie Empfehlungen abgeben, die Betroffenen unbedingt ansprechen, wenn sie allein sind. Also wenn sie gerade mit dem Partner zusammen sind, kann das unter Umständen völlig der falsche Zeitpunkt sein oder man kann sich auch in Gefahr bringen, das sollte man natürlich nicht. Man kann auch die betroffene Person einfach auf Hilfsangebote hinweisen, ihr sagen, hey, look, da gäbe es eine Opferhilfestelle, das ist der Kontakt. Und wenn man wirklich eine akute Gewaltsituation erlebt oder hört oder sieht, dann im Notfall auch mal die Polizei alarmieren, die dann vorbeikommt. Weil was mir schon eingefahren ist, mit allen Betroffenen von unserer Gewalt, die ich geredet habe, alle haben erzählt, dass Personen rundherum mitbekommen haben, was passiert ist. Zum Beispiel hat Elena in ihrer Wohnung, die Schläge erlebt hat, die gewürgt worden ist, und sie hat gesagt, sie hat so laut geschrien, dass ich gar nicht niemand gehört habe. Und dass der niemand eingeschritten sei, hat sie recht getroffen. Und das kann auch dazu führen, dass die Betroffenen das Gefühl haben, vielleicht bin ich ja gleich selber schuld, wenn niemand von außen nicht mal etwas sagt. Und darum kann es mega wertvoll sein, wenn eine Person von außen reagiert.
Du hast jetzt lang und eingehend und mit vielen verschiedenen Leuten über das Thema häusliche Gewalt unterhalten und über Femizid. Gibt es etwas, was du anders machst jetzt in Zukunft oder was du für dich selber mitnimmst?
Ich bin schon so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Erstens mal fängt man sich auch von hinten fragen, wie habe ich eigentlich meine Beziehungen geführt oder wie führe ich meine jetzige Beziehung? Wie fest bin ich geschützt davor? Wie gleichberechtigt sind wir? Also ich finde, es löst bei einem selber sehr viel aus. Aber auch gegen aussen. Ich hatte tatsächlich kürzlich eine Situation, wo ich im Ausgang war und ein Paar gesehen, das ich nicht gekannt habe. Und die haben wahnsinnig laut gestritten und hat immer wieder so auf den Tisch gehauen mit der Hand. Und ich habe dann eine Kollegin gefragt, hey, was hast du das Gefühl, wenn wir sie ansprechen? Wir haben beide nicht so recht gewusst. Und ich muss zugeben, es war meine Kollegin, die dann zack hin ist und einfach zu ihr ist und gesagt hat, hey, ist alles okay? Und er ist dann wirklich gerade davon gelaufen, weil er sich, glaube ich, ein bisschen geniert hat. Und sie hat dann wirklich gesagt, hey, danke vielmals, sie hat mir gerade mega geholfen, einfach nur schnell aus dieser Situation rauszukommen. Und ich war recht stolz auf meine Kollegin und nehme mir das mega fest vor, das nächste Mal dann selber zu machen.
Danke, Alex. Und bis bald wieder auf der anderen Seite im Studio.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Porträts von Alex Aregger würde ich euch sehr gerne im Episode beschreiben, verlinken. Ich empfehle sich allen sehr. Die Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.